Stell dir vor, deine Regierung erklärt plötzlich Butter und Talg zum wichtigsten Lebensmittel und verbannt Haferflocken auf die Strafbank. Genau das passiert gerade unter dem Banner MAHA Make America Healthy Again in den USA. Und wenn du jetzt denkst, ach, was juckt mich das? Ich lebe ja nicht dort, dann sei gewarnt. Dieser Kulturkampf ums Essen wird auch deinen Teller erreichen. Heute schauen wir uns die Rückentwicklung der, in Anführungsstrichen, gesunden Ernährung an und stellen uns eine ganz wichtige Frage. Ist das euer Ernst? Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Kurz vorab, über 12.000 Personen hören monatlich den Einfach-Ernährung-Podcast und nur 695 mittlerweile, juhey, haben uns eine Bewertung auf Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform gegeben. Falls du bereits einen Mehrwert aus unserem Podcast gezogen hast und du uns nicht hast, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns mehr als weiter und bringt dir gutes Karma. Tim,
Michi.
Heute sprechen wir über die Ernährungspyramide.
Ja. Wer hätte es gedacht, dass wir jemals das Thema Ernährungspyramide im Sinne von, da gibt's eine neue jetzt wieder. Ja, vielleicht
lustiges
kurz.
Lustiges Thema.
Ja. Das ist also, ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell jetzt kommt, ne? Und vielleicht auch kurz für die ganzen Zuhörer und Zuschauer, worüber reden wir jetzt hier eigentlich? Also, es geht darum, dass jetzt gerade am 7. Januar die neuen Richtlinien zur Ernährung in den USA rausgekommen sind von der MAHA-Bewegung, diese Make America Healthy Again, die ja nicht unbedingt wenig kontrovers ist schon in ihren Entscheidungen, nicht nur was Ernährung angeht, sondern auch was andere medizinische Bereiche angeht. Also, was haben die jetzt genau gemacht? Im Endeffekt gab es ja schon vorher mal eine Food-Pyramide. Die hatten wir ja schon mal in den 80ern. Das wurde dann 2010, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, von dem MyPlate quasi neu gemacht. Also da hat man ein anderes Modell dann gehabt, quasi so ein Teller, ne, mit verschiedenen Bereichen. Und jetzt ist man wieder zurück zu dieser Pyramide gegangen, zu dieser Pyramidenform. Und was hat sich da jetzt geändert? Also früher war die Pyramide, hatte eine breite Basis, das, der untere Teil der Pyramide, der quasi aus Getreideprodukten bestand, Brot, Pasta und dergleichen, auch die Haferflocken, die du eben schon angesprochen hast. Und dann hat man nach oben hin rotes Fleisch gehabt und ganz oben die Süßigkeiten. Und jetzt hat man das Ganze fast schon auf den Kopf gestellt. Jetzt ist die Basis nämlich rotes Fleisch, Eier, Vollfettmilch, Butter, Talg, was positiv ist, Gemüse ist auch jetzt natürlich nach wie vor am unteren Teil. Aber es hat sich im Endeffekt daraus ein neues Bild ergeben. Man hat das jetzt nicht im Anführungszeichen nur besser gemacht. Wir werden darüber sprechen. Es gibt ein paar Sachen, die durchaus positiv sind eventuell. Aber man hat auch neue Feindbilder erschaffen. Unter anderem ist das Feindbild diese sogenannten Pflanzenöle, diese ganze Seed-Oil-Diskussion, die in den USA ja auch schon sehr präsent ist. Da werden dann Dinge wie Raps oder Sonnenblumenöl wie Gift behandelt. Na, man sagt im Endeffekt, weil da viel davon wird zum Frittieren genutzt und das ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass die Leute übergewichtig werden. Was halt nicht erwähnt wird, ist halt, dass auch Pflanzenöle essentielle ungesättigte Fettsäuren liefern, weitgehend in den Empfehlungen für gesunden Fetten normalerweise sind, wenn man sich die wissenschaftlichen Datenlagen anguckt. Aber die sind zum Beispiel jetzt zum neuen Feindbild geworden. Und das ist im Endeffekt eine radikale Wende von Low-Fat, was es vorher war. Also man hat vorher viele kohlenhydratlastige Basis gehabt, ne, mit dem ganzen Getreide. Und jetzt ist man im Endeffekt darüber gegangen, dass man eine Low-Carb-Ernährung empfiehlt. Ne. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr gesättigte Fette vor allem auch und andere Dinge in der Basis sitzen, ja, und sind aber in eine Low-Carb-Bewegung. Und das ist im Endeffekt ein radikales Umkehren dieser Pyramide.
Ja, und im Endeffekt ist es ja die gleiche Denkweise, nur ein anderes Feindbild. Also ja. Das ändert sich ja ständig. Das haben wir ja schon prophezeit. Wir hatten ja irgendwann in den 90ern, Fett macht Fett, isst lieber Getreide. Jetzt haben wir es wieder genau andersrum. Und das Spiel wird sich immer drehen. Das ist einfach, wir werden das auch erleben, dass es in 10 Jahren wieder anders ist und in 20 Jahren wieder anders. Und wie gesagt, das Denken bleibt gleich. Es bleibt ein Schwarz- und Weiß-Denken. noch immer hat es die Regierung nicht geschafft, mit dem ganzen Geld, das sie haben, einfach eine vernünftige Erklärung aufzustellen. Und für mich ist es ein bisschen so, es wird einfach die gleiche Sau durchs Dorf getrieben wie immer auch, nur hat sie diesmal Lippenstift und eine Perücke auf, aber im Kern ist es die gleiche Sau, die da durchs Dorf rennt, und zwar Dogmatisierung von Ernährung und komischen Modellen, die in der Praxis sowieso keinen Anklang finden. Und was ich sehr interessant finde, wenn man sich als Außenstehender fragt, warum machen die denn sowas, wenn wir es doch eigentlich besser wissen könnten? Ihr dürft ja eine Sache nicht vergessen, ja. Geld regiert die Welt, ob wir es nun wollen oder nicht. Da stecken auch immer, ich sag mal, Interessen von bestimmten Lobbys dahinter. Kellogg's, ja, der Cornflakes-Hersteller, hatte einen massiven Einfluss auf die damalige Ernährungspyramide, weil er praktisch aus der Getreideindustrie kam und das ein bisschen gepusht hat. Kommen wir noch später drauf zu sprechen. Wenn wir uns jetzt das Gremium angucken hinter dieser Make America Healthy Again Bewegung, dann sehen wir, dass da auch viele Leute aus der Fleischlobby sitzen und die natürlich von so einer Änderung dann auch drastisch profitieren. Und am Ende vom Tag ist es so, dass diese Dogmen niemandem helfen, und das Kernproblem der gesamten Pyramide ist ja, Süßigkeiten sind zum Beispiel gar nicht drin. Whole Grains, also auch ballaststoffreiche Kohlenhydrate, sind der neue Teufel. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Süßigkeiten gar nicht mehr drin, einfach rausgeschmissen. Und die ballaststoffreichen Kohlenhydrate, von denen wir wissen, dass sie gesund sind, an dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Und zwar hört euch bitte Folge 112 an. Da reden wir über Ballaststoffe. Diese Ballaststoffe werden jetzt praktisch so dargestellt, am besten so wenig wie möglich, ne?
Ja.
Schon interessant.
Und was auch noch ganz krass ist, sind die Alkoholrichtlinien, ne? Die sind jetzt extrem gelockert und extrem vage geworden auch noch. Na, da gibt's nicht mehr wirklich irgendwelche Begrenzungen. Ja, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, wo wir genau über dieses Thema Alkohol sprechen und warum Alkohol auch entsprechend ein Gift ist, was man permanent reduzieren sollte und eigentlich im Bestfall gar nicht zu sich nehmen sollte. Das ist Folge 113. Könnt ihr auch nochmal nachhören, warum Alkohol nicht wirklich in der Ernährung einen Platz haben sollte. Und wenn man dann Empfehlungen für Alkohol komplett rausnimmt, warum das wahrscheinlich auch keine brillante Idee war von denen. Aber kommen wir mal auch auf die, skurrilen Dinge, wie man Ernährung schon quantifiziert hat. Ne? Man hat versucht, auch schon weitere Experimente zu machen. Und eins, was ich da gefunden habe, war von der Tufts University. Das ist eine Elite-Uni aus den USA. Und da hat man im Jahr 2021 so einen Food-Kompass aufstellen wollen. Ne? Und er hat gesagt, okay, wir wollen weg von den ganzen Meinungen gehen und von den ganzen, okay, das ist dein Gedankengang dazu und dein Gedanken dazu, sondern wir wollen das Ganze quantifizieren mit Mathe. Ne? Und dann bauen wir einen Algorithmus und dann lassen wir dort 8000 Lebensmittel reinfließen, ne, und bewerten die von einem Score von 1, das wäre der niedrigste Wert, bis 100, das wäre der perfekte Wert. Und dann hat man aber bei diesem Algorithmus natürlich, weil der wird natürlich in dem Fall auch von Menschen programmiert, auch wieder festgestellt, naja, eigentlich das, was da rauskam, war nämlich ein bisschen absurd, weil Sachen wie Wassermelone hatten den perfekten Score. Sachen wie Kale, also Grünkohl, auch. Und dann denkt man sich, ja, das ist doch super. Aber dann kommt man auf die Idee und guckt rein und sieht auf einmal Frosted Mini Wheats hat einen Score von 87. Ein Superfood. Na? Wir haben da Sachen wie Honey Nut Cheerios, das sind auch so Frühstückscerealien, hat einen Score von 76. Nur, dass man da mal weiß, also eine Dattel hatte auch einen Score von 76. Die waren genauso gut wie quasi diese Frühstückscerealien. Und wenn man dann sich anguckt, dass Skinless Chicken Breast, also Hähnchenbrust ohne Haut, einen Score von 61 hatte, also ungesünder ist laut diesem Ding als Honey Nut Cheerios, ja, dann wird's schon langsam etwas absurd. Und das Witzige ist, dass Sachen wie Lucky Charms, was auch so, ich weiß nicht, ob man die kennt hier, das sind auch so, ja, so typisch sowas wie Smacks oder sonst irgendwas, ne, so in dieser gleichen Kategorie ungefähr, die hatten in etwa den gleichen Score wie Hähnchenbrust. Ohne Haut. So. Und warum ist das passiert? Weil gesättigte Fette, Cholesterin eine starke Abwertung erfahren haben und Vitamine und Ballaststoffe eine starke Aufwertung, was ja erstmal logisch klingt. Aber, und jetzt ist das Problem, Sachen wie pochiertes Ei, Rinderhack haben eine schlechte Note gekriegt wegen Fett und Cholesterin. Diese ganzen Sachen wie Lucky Charms haben eine gute Note gekriegt. Warum? Weil die zwar Zuckerbomben sind, aber die sind low-fat. Die werden mit Vollkornmehl hergestellt und in den USA werden die auch noch, und ich glaube auch in Deutschland teilweise, mit Vitaminen angereichert. Das heißt, die Computerlogik war, wenig Fett plus Vitamine ist super gesund. Ne? Und dann, wenn man da einfach drauf guckt, dann als normaler Menschenverstand oder jemand, der schon mal mit sich mit Ernährung beschäftigt hat, dann merkst du ja gleich, sowas kann ja gar nicht stimmen.
Mhm. Und das Absurde ist, dass man ja versucht, etwas so Kontextuelles wie Ernährung mit einem Satz zu bewerten. Das ist wie wenn jetzt zu mir jemand sagt, ist Kniebeugen gut? Sag ich, grundsätzlich ja. Wenn du im Rollstuhl sitzt, wahrscheinlich eine schlechte Idee. Und genauso ist es ja auch mit der Ernährung. Wenn wir uns mal die Tabelle angucken, dann sehen wir, der Grundgedanke war eigentlich schon ganz gut, dass man sagt, wir nehmen bestimmte Eigenschaften und schließen sie dann in einem Score zusammen und geben das dann an. Aber, und das ist eben das Ding, das ist in der Praxis einfach nicht machbar. Vor allem, ja, weil auch da sehr viele Fehlkalkulationen drin sind. Zum Beispiel das Thema Cholesterin hatten wir drin. Ja, es ist schon so, dass Ei Nahrungskolesterin enthält, aber, und das wissen wir mittlerweile auch, Nahrungskolesterin ist nicht gleich Körpercholesterin oder beeinflusst den Cholesterinspiegel im Blut. Bei Menschen, die sehr sensibel sind, eventuell ein bisschen, aber auch das wäre eigentlich kein Grund. Das heißt, selbst wenn wir das mathematisch quantifizieren wollten, wäre das schon eine schlechte Formel, weil sie halt einfach wissenschaftlich falsch ist. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das Ding ist ja richtig viral gegangen mit der Überschrift Lucky Charms sind besser als Steak, sagen sozusagen diese Wissenschaftler. Ja. Und das hat natürlich bei vielen Leuten, wie unter anderem auch bei dem Kopf hinter dieser Maha-Agenda dafür gesorgt, dass er sagt, so, die Elite, die Industrie, die will uns krank machen, das ist absoluter Schwachsinn, wir schlagen jetzt extrem dagegen. Und das ist ja im Prinzip Make America Healthy Again, Make America Great Again. Na, Trump und seine, sag ich jetzt mal, Anhänger und sein Kabinett oder wie auch immer man das in den USA nennt, die sind da ja schon sehr radikal, ja. Und das Lustige ist, die sind sehr radikal, aber, und das ist eben der Punkt, machen dann die Gesundheitsempfehlungen natürlich basierend auf ihren wirtschaftlichen Interessen. Ne? Es ist halt ein guter Grund für die Politik zu sagen, schaut euch die Bösen an, vertraut uns, wir wollen das Beste für euch und hintenrum werden halt dann die Geschäftchen gemacht.
Klar, ja, wer hätte es gedacht, dass diese Regierung auch korrupt ist. Ja, aber dazu muss man auch mal wissen, wie sind denn überhaupt diese ganzen Sachen eventuell auch entstanden, weil ich glaube, den meisten ist gar nicht klar, wie solche Ernährungspyramiden entstehen oder diese ganzen Ernährungsempfehlungen. Und viele denken ja, okay, das sind irgendwelche Ärzte und Gesundheitsforscher, die grundsätzlich dann rausbringen. Ne? Der Ursprung eigentlich von dieser gesamten Pyramide kommt aus Schweden. Und das war Anfang der 70er Jahre, hatten die in Schweden eine Wirtschaftskrise und hatten sehr hohe Lebensmittelpreise. So, und dann war das Ziel der Regierung, Empfehlungen rauszugeben, mit der die Bevölkerung kostengünstige Lebensmittel bekommen hat, mit denen sie sich gut sättigen kann. Ja, das waren so Kartoffeln, Milch, Getreide, das sind so diese Grundbasis, weil das war halt noch in größeren Mengen vorhanden und ist auch eben entsprechend nicht so teuer. In den USA ist das Ganze dann Anfang der 90er, also 92, übernommen worden, so grob. Ne? Die haben sich dann auch diese Pyramidenform angenommen. Und wie du schon gesagt hast, ist da vor allem die Lobby gewesen der Getreideprodukte, ne? Kellogg's und so weiter, die dann stark interveniert hat und auch erfolgreich interveniert hat. Und das war im Endeffekt dann so, dass die Basis diese 6 bis 11 Portionen Brot, Pasta und so weiter pro Tag waren. Ja, und das halt dann das Fundament gebildet hat. Und Deutschland hat das Ganze dann erst im Jahr 2005 übernommen. Ja, dann hatten wir vorher so einen Ernährungskreis. Und danach haben die eine Ernährungspyramide übernommen. Man muss dazu sagen, dieser Ernährungskreis ist aber den meisten gar nicht so bekannt. Weil in der Realität haben die meisten Schulen auch die inoffizielle US-Pyramide schon übernommen gehabt und die unterrichtet, weil die optisch einfacher war und auch besser zu erklären. Na, das ist die Einfachheit dieses Modells ist natürlich auch ein Grund, wie man das zum Beispiel auch Kindern erklären kann. Weil du siehst ja auf so einer Pyramide ganz klar, wo jetzt dein Gemüse sitzt und wo jetzt dein Brot sitzt zum Beispiel. Ne? Und wo deine Süßigkeiten sind. Und in Deutschland wurde es, wie gesagt, offiziell diese Pyramide dann 2005 eingeführt und die haben auch diese getreidelastigen US-Modelle übernommen, 13 Jahre nachdem es in den USA im Endeffekt hervorgebracht wurde. Man muss dazu sagen, in der Zeit ist natürlich an diesem Modell auch schon Kritik geübt worden ordentlich. Und man hat es trotzdem so übernommen, trotz der bestehenden Kritik, die schon bestand.
Ja, und die Kernerkenntnis ist natürlich, keines der Modelle war jemals ein Gesundheitsplan. Beim Plate-Modell, das hat vielleicht noch den praktikabelsten Nutzen, aber die Pyramiden, sowohl die Pyramide von der DGE, sowohl die Standardpyramide von 1992 von den USA, das war nie für die Gesundheit optimiert, sondern das war für die Wirtschaft optimiert. Und die Zielgruppe damals war natürlich die Agrarwirtschaft, also die Landwirtschaft, und nicht, dass du gesund wirst. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Bankberater und fragst ihn nach Gesundheitstipps und ihm gehören 70% der Anteile von Weizenaktien zum Beispiel. Was wird er dir denn empfehlen? Ja, er wird dir das empfehlen, wovon er am meisten profitiert. Ja. Und die deutsche Ironie ist ein bisschen, und das finde ich, das löst in mir ein bisschen Wut aus, weil ich mir denke, das ist eine so dermaßene Geldverschwendung. Ihr müsst euch das mal überlegen. Die Deutschen, die DGE kopiert das 13 Jahre später. 13 Jahre haben die gebraucht, um diese Grafik nachzubauen und sich da ein bisschen Gedanken zu machen, in Anführungsstrichen. Sie haben sich ja keine wirklichen Gedanken gemacht, sie haben es einfach kopiert. Und das, obwohl sie schon in der Kritik stand. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ein anderer Punkt ist, wer denkt, ja, das war ja damals 2005, die DGE ist mittlerweile komplett anders. Nein, denn 2025 hat die DGE neue Richtlinien veröffentlicht, hat aber auch betont, dass die Richtlinien sich nicht nur ausschließlich auf Gesundheit beziehen, sondern auch auf Nachhaltigkeit. So, jetzt ist es natürlich an sich keine schlechte Idee, weil die DGE sagt ja auch, eine gute Ernährung ist auch nachhaltig, was ja auch teilweise stimmt, aber hier werden wieder zwei Dinge miteinander vermischt. Das heißt, auch hier ist die Gesundheit nicht das Optimum, also die Empfehlung bezieht sich nicht darauf, dass du maximal gut versorgt und gesund bist, sondern dass du in Relation gut versorgt bist zu einem nachhaltigen Planeten sozusagen. Und es ist ja an sich auch nicht schlimm, aber meiner Meinung nach dürfen wir, wenn wir sagen, was ist wirklich gut für den Menschen, dann dürfen wir das nicht mit anderen Systemen vermischen, weil ansonsten haben wir immer nur Wischiwaschi.
100%. Ja, und das ist auch ein springender Punkt. In so ein Modell fließen immer wieder ganz viele Sachen ein. Eben, wie du schon sagst, Nachhaltigkeit, dein Gesundheitsaspekte. Ist die Frage, wie gut ist die Literatur zu einem Thema? Das wissen wir ja auch, dass du bei Studien, die sind sehr langsam, auch Regulationen und Empfehlungen zu ändern. Selbst wenn Datenlagen schon sehr offensichtlich da sind, hatten wir ja schon oft mit dem Thema zum Beispiel mit Protein, mit den Empfehlungsmengen, die seit Jahren sehr, sehr konservativ niedrig angesetzt sind, obwohl die Datenlage der Studien und der Wissenschaft mittlerweile eine ganz andere Sprache spricht. Und wenn man sich so ein Modell dann anschaut, dann muss man sich auch immer anfragen, okay, die haben jetzt die Sachen schön geändert, aber ist das Ganze umsetzbar und vor allem einhaltbar für Menschen? Ne? Können die Menschen in der Realität diese Sachen eigentlich so machen? Wenn wir uns Sachen angucken wie diese Webseite realfood.gov, also .gov, das sind immer die Regierungsseiten, und dann werdet ihr da schon ein sehr düsteres Bild finden von, ihr werdet vergiftet. Und deswegen ist die Lösung der Regierung ein radikaler Verzicht auf alles, was verarbeitet ist. Man muss dazu sagen, dieser Gedanke, verarbeitete Lebensmittel oder Lebensmittel als hochverarbeitet und so weiter zu sehen, der ist noch nicht so lange da. Diese Literatur dazu ist auch erst so, in den letzten 10 Jahren hat man mehr damit angefangen, so in den Verarbeitungsgraden auch zu denken. Ne? So. Jetzt muss man dazu sagen, kleiner Schwank, in den USA gibt es sogenannte Food Deserts, das nennt sich das, also so Nahrungswüsten quasi, wo Menschen leben, wo kaum ein Supermarkt in der Umkreis von, keine Ahnung, ein paar Kilometern ist. Ne? Das heißt, die haben nur Fastfood-Zugänge und so weiter. Für solche Leute ist es super schwer. Wenn wir uns jetzt aber sagen, okay, gehen wir mal nach Deutschland, gehen wir mal weg von den USA und wir würden sagen, okay, wenn wir dieses Modell in Deutschland hätten, wie gut wäre das umsetzbar? Dann kommen wir erstmal auf die Frage, kann ich das überhaupt in irgendeiner Weise machen? Da ist erstmal die Frage nach den Kosten. Weil wenn wir jetzt sagen Rindfleisch, Rohmilch, Biogemüse, dann reden wir hier nicht von irgendwie den extrem günstigen Lebensmitteln. Ne? Wenn du dafür vergleichst, was kosten Nudeln dich im Vergleich zu irgendwie einem Steak, da kriegst du ganz schön viele Nudeln für. Ne? Und dann musst du halt auch sehen, okay, du sollst nichts mehr verarbeitet essen. Das heißt ja theoretisch, du musst ja alles selber kochen. Mhm. Und alle deine Mahlzeiten selber zubereiten. So, wer macht das und wer kann das? Ja, manche haben bestimmt den Luxus, dass sie das können oder machen können oder umsetzen können, aber es gibt viele, die das eben nicht machen können. Und dann scheitert es dann oft halt am Geld und an der Zeit, die man dafür umsetzen muss. Und wenn du dann darüber überlegst, wenn du etwas empfiehlst, was sehr kostenintensiv ist und zeitintensiv, wer kann sich das leisten? Leute, die finanziell besser gestellt sind, Leute, denen es insgesamt besser geht, aber du klammerst eine ganze Bevölkerungsschicht damit auch dann eventuell aus von deinen Regeln.
Vor allem muss man ja noch dazu sagen, dass wir in Europa und vor allem auch in Deutschland noch relativ günstige Lebensmittelpreise haben. Ne? Also bei uns ist Wohnraum vielleicht ein bisschen teurer, wobei da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Länder. Aber was ich damit sagen möchte ist, in den USA kostet eine in Anführungsstrichen unverarbeitete Ernährung deutlich mehr als hier. Und das jetzt auch wenn die vielleicht dort ein bisschen mehr verdienen drüben, ist es unverhältnismäßig teurer. Und du hast es gerade schon gesagt, Umsetzbarkeit. Also ja, wenn du das so umsetzen willst, dann musst du teuer einkaufen und du musst es auch alles selber zubereiten, klar. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, die Einhaltbarkeit. Ne? Nehmen wir mal an, du siehst jetzt die Ernährungspyramide und du sagst, jawohl, wir machen das jetzt so. Und setzt das Ganze um, dann ist ja die Realität so, das setzt kein Mensch lange um. A, zu strikte Verbote, kein Zucker, kein Brot, keine Samenöle, dann fallen ja schon ganz viele Lebensmittel weg. Und dann noch die andere Frage, der Kostenfaktor, wie lange kann ich es machen? Ne? Also wenn du dich so ernähren willst, wie die US-Ernährungspyramide das empfiehlt, dann bist du in Deutschland im Monat bei einer 2- bis 3-köpfigen Familie locker mal ein Taui los, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Und das ist noch wirklich großzügig geschätzt. Und dann noch das ganze Kochen und so weiter. Und das Problem ist ja auch die Kritik am Narrativ selbst. Also immer die Industrie ist schuld. Ja, wir versuchen praktisch immer zu sagen, die sind schuld, die sind schuld, die sind schuld. Aber was man vergisst ist, Konzerne bedienen die Nachfrage. Das darf man nicht vergessen. Ja. Wir kaufen den Müll, in Anführungsstrichen, also produzieren sie ihn. Und die Lösung ist nie das Verbot, sondern die Aufklärung. Es ist wie, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, das und das kann ich nicht, das und das triggert mich, das und das geht nicht. Doch, es geht, aber du hast es nie gelernt, wie du damit umgehst. Es ist genauso wie zu sagen, die Industrie ist schuld. Nein, du bist schuld. Du kaufst ein, du führst die Gabel zum Mund. Und auch wenn das hart klingt, das ist deine Verantwortung. Wir sehen die Sachen im Supermarkt ja auch. Und wir hauen uns nicht die ganze Tafel Schokolade rein oder andere Menschen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich von oben herab betrachte und denke, wir sind die Allerbesten, sondern weil ich euch sagen will, es gibt einen Weg. Aber wenn ihr es immer nur kennt, dass ihr gesagt bekommt, die sind schuld, die sind schuld, die sind schuld, dann nehmt ihr die Verantwortung weg von euch und gibt sie jemand anderen. Und dann habt ihr auch keine Kontrolle mehr über die Situation, weil ihr immer sagt, wenn etwas nicht nach Plan läuft, der oder die ist schuld. Und was man natürlich auch sagen muss, und da sehe ich für uns die größte Gefahr, ist Food Fear und Orthorexie. Ja, was ist Orthorexie? Im Prinzip der Wunsch oder das Verlangen oder eher schon, wie sagt man, wenn man etwas krampfhaft umsetzen möchte? Der Zwang, ja. Der Zwang, sich extrem gesund zu ernähren. Was da gesund ist, ist dann eine Definitionssache. Und wenn ich natürlich als Regierung, und das ist ja der Punkt, ich meine, als Regierung bist du bei sehr vielen Menschen die Autoritätsperson schlechthin, ja. Und wenn du dann sagst, hey, das und das ist Gift, das und das ist Müll, ihr werdet vergiftet, das darfst du nicht essen, was löst es denn in dir aus? Es löst ja sicherlich deine Beziehung zum Essen nicht ins Positive, sondern es macht das eher schwieriger. Und dann ist die Idee, sich gesünder zu ernähren, bei einigen Menschen vielleicht, dass sie in eine Essstörung rutschen oder in ein kritisches Ernährungsverhalten. Und bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch eine Sache loswerden. Wir sprechen gerade über die Ernährungsempfehlungen aus den USA. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das denn alles mit uns Deutschen zu tun? So, ganz einfach. Mittlerweile durch Social Media sind wir globalisiert. Das bedeutet, die Dinge, die in den USA gelebt und gepredigt werden, die kommen schneller nach Deutschland, als euch das lieb ist. Das sehen wir auch schon in der Content-Bubble, ja. Wenn du englischsprachigen Creatern folgst, hast du da wahrscheinlich schon mal was von gehört. Und ich garantiere euch, merkt euch meine Worte, heute ist der 11.01.2026. Die DGE wird früher oder später in irgendeiner Art und Weise nachziehen. Vielleicht nicht so extrem, vielleicht mit anderen Ansätzen, aber sie werden dieses Vorgehen blind kopieren, weil sie sich mit dem eigentlichen Kernproblem nicht auseinandergesetzt haben. Merkt euch meine Worte.
Das Orakel von Michi. Ja, dann fassen wir doch das Ganze mal zusammen. Also, wir haben darüber gesprochen, die alte Pyramide war ein Marketing-Tool, was hauptsächlich von der Getreideindustrie unter anderem geprägt war. Die neue Regelung, also diese MAHA-Agenda, ist ein anderer ideologischer Ansatz, aber nichtsdestotrotz ein ideologischer Ansatz. Das heißt, man versucht dort wieder ein gesponsertes Konstrukt an uns heranzutragen, was nicht unbedingt das Beste für das Individuum im Sinne hat, sondern da sind wieder finanzielle Interessen drin, da sind wieder Dogmen drin, da sind wieder irgendwelche Dinge drin, die von denen die selber glauben, dass sie jetzt besser sind. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte da dran. Ja, vielleicht kann ich nur ganz kurz dazu was sagen, weil ich habe mich auch, ja, wie gesagt, dann auch noch hier im Fazit jetzt nochmal mit vielen Sachen beschäftigt. Und wenn wir zusammenfassen, diese neue Food-Pyramide hat 2, 3 positive Sachen. Ja, der Fokus zum einen auf echtem Essen und die Reduktion von hochverarbeiteten Ultra-Processed Foods ist was Gutes. Was auch noch toll ist, was sie gemacht haben, ist, sie haben strenge Vorgaben beim Zuckerzusatz gemacht, vor allem bei Kindern. Die empfehlen, Kinder unter 10 Jahren sollten überhaupt keinen zugesetzten Zucker in jeglicher Form konsumieren, was eventuell auch nicht schlecht ist. Na, was aber richtig Kritikpunkt an ihnen ist, ist, sie haben wissenschaftliche Empfehlungen komplett ignoriert in vielen Fällen. Gerade was das Thema gesättigte Fette zum Beispiel angeht, weil wenn wir ganz viel Fleisch da reinmachen und Butter, wie du ja am Anfang schon erwähnt hast, haben wir hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, die natürlich auch schlecht für den Cholesterinwert sind, schlecht fürs Herz-Kreislauf-System sind. Dann haben wir die Verteufelung von gesunden Pflanzenölen. Wir haben keine wirklichen Alkoholrichtlinien mehr und es ist nach wie vor hoher Interessenskonflikt und Lobbyismus drin. Und das Ganze können wir dann so zusammenfassen im Endeffekt, dass es trotzdem weit weg von ideal ist und auch nicht wirklich das Beste für uns im Sinne hat. Ja?
Nö, das ist ja der Punkt und da muss man sagen, das macht mich echt sprachlos, fassungslos, weil es deutlich einfacher, deutlich bessere Lösungen gäbe, die wir implementieren könnten. Das Ganze wäre natürlich immer mit etwas Aufklärung verbunden. Aber, und das ist das große Aber, wir haben so viel Technologie, wir haben so viel Wissen, wir haben so viel Experten. Was in Anführungsstrichen gesund ist, das wissen wir ja schon längst. Und trotzdem kommt es irgendwie nicht zu so einem Grundtenor, wo man sagt, ja, da sind wir uns alle einig, das setzen wir so um, sondern die Regierung, ja, oder ich sag jetzt mal die US-Regierung besser gesagt, die krempelt jetzt alles um, wirft alles über einen Haufen und sagt, das ist jetzt der neue Standard. Und ich bin mir sicher, dass dadurch ja auch wieder viele fanatischen Bewegungen entstehen, die früher oder später nach Deutschland schwappen. Also das ist kein Fortschritt, das ist meiner Meinung nach ein großer Rückschritt. Und das Problem ist, dass es ja, oder was heißt das Problem? Das Ding ist, dass es eigentlich ziemlich gute Lösungen gäbe. Eine Lösung wäre zum Beispiel unsere Regenbogenmethode. Ich spoiler mal so viel vorab. Wir haben uns Gedanken gemacht. Wie können wir Menschen, die keine Kalorien zählen wollen und sich gesund ernähren möchten, eine Art System an die Hand geben, bei dem man nichts falsch machen kann und selbst wenn man nur 50% der Dinge davon umsetzt, 80% gesünder ist oder die Möglichkeit hat, gesünder zu sein. Und dieses Regenbogensystem, das stellen wir euch in einer anderen Podcast-Folge vor. Und wir wollen dann wirklich von euch hören, was und wo sind die Schwachstellen unseres Systems. Wir werden das bewusst nur vage veröffentlichen, weil wir das gerade noch testen und noch viele Nuancen verfeinern. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt, wenn ihr unser System gegenüberstellt mit den ganzen Systemen, die es aktuell gibt. was euer Fazit zu dem Ganzen ist.
Das wird auf jeden Fall spannend. Also ich muss sagen, als ich die Regenbogenmethode das erste Mal so durchgelesen habe, ist mir auch klar geworden, dass ich erst ja schon seit immer intuitiv, ne, dass ich im Endeffekt genau in diesen Kategorien, wie wir es dort drin haben, auch immer so denke. Ne, mit meinem Ernährungswissen jetzt. Also zusätzlich, wenn ich Ernährung betrachte, irgendwo hingehe, dann fange ich nicht an, okay, das hat jetzt genau so viel Kalorien, das hat so viel Kalorien, aber ich esse instinktiv in diesen Kategorien, ne, die wir da haben. Das ist schon spannend.
Es ist schon spannend und ich glaube, dass das tatsächlich eine gute Alternative sein kann zum Kalorienzählen. Du wirst natürlich damit nicht die gleichen Ergebnisse erreichen und das muss man auch dazu sagen, es ist keine Ernährungsform zum Abnehmen, das möchten wir ganz deutlich betonen. Es ist eine Ernährungsform für eine gesunde Ernährung, mit der man sein Gewicht und einen gesunden Lebensstil aufrechterhalten kann. Aber ja, so viel sei mal an dieser Stelle gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser Fazit zur neuen, in Anführungsstrichen, neuen Ernährungspyramide hat am Ende keinen Effekt. Viel Tamtam und um nichts. Und selbst wenn das stimmen würde, was die neue Ernährungspyramide empfiehlt, würde es sowieso am Ende vom Tag kein Mensch machen. Das war's von uns. Bewertet die Podcast-Folge gerne mit 5 Sternen, wenn euch die Folge gefallen hat und teilt sie auch gerne mit einer Person, die das Thema ebenfalls interessiert. Und ganz wichtig, verfolgt unseren Podcast, denn in der nächsten Folge stellen wir euch unsere Regenbogenmethode, unsere eigene Ernährungsform vor. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.